Weißt du, wenn man sich heute so diese perfekten, retuschierten Familienporträts auf Instagram ansieht, da erwartet man irgendwie eine reine, unerschütterliche Harmonie.
Ja, absolut. Alle lächeln in die Kamera, die Hemden sind frisch gebügelt.
Genau, das ist fast schon klinisch rein. Man schaut da drauf und denkt, ja, genauso sieht eine gute, erfolgreiche Familie aus. Wir filtern unbewusst alles weg, was nicht in dieses saubere Bild passt.
Wir sehnen uns da halt nach klaren Vorbildern, oder? Eine makellose Geschichte gibt uns irgendwie das Gefühl, dass Erfolg und Segen das Resultat von moralischer Perfektion sind.
Aber wenn du dann mal einen Blick in alte Texte wirfst, besonders in historische und religiöse Dokumente, zerreißt dieses perfekte Foto in 1000 Stücke.
Da gibt es nämlich keinen Filter mehr.
Richtig. Heute tauchen wir tief in die Notizen von Dr. Kenneth Matthews zum Buch Genesis ein. Und wenn man seine Analyse der Kapitel 37 und 38 liest, merkt man sehr schnell,
dass das keine weichgespülten Sonntagsschulgeschichten sind.
Ganz genau. Wir blicken hier auf eine familiäre Landschaft, die absolut chaotisch, dunkel und völlig verworren ist. Es geht um die berühmte Geschichte von Josef und seinen Brüdern.
Und dann als massiven inhaltlichen Kontrast auch um die oft übersehene, ziemlich wilde Geschichte von Juda und Tamar.
Um dieses Chaos wirklich zu durchdringen, müssen wir uns aber zuerst die narrative Struktur ansehen, die Dr. Matthews da aufzeigt. Die Geschichte startet ja nicht einfach aus dem Nichts.
Nein, das Ganze ist eingebettet in ein bestimmtes literarisches Motiv, die sogenannte Toledos-Struktur.
Okay. Lass uns das mal kurz aufschlüsseln. Was genau bedeutet Toledov?
Also das ist hebräisch und bedeutet im Grunde die Generationen von oder die Nachkommen von.
Ah, okay.
Das Interessante daran ist, Kapitel 37 beginnt mit dem Satz, dies ist die Geschichte von Jakob. Aber nach diesem einen Satz dreht sich die Handlung fast gar nicht mehr um ihn.
Sondern schwenkt sofort auf seine Söhne, primär auf Josef, richtig? Das fühlt sich an, als würde der Autor uns bewusst sagen wollen, dass Jakobs eigentliches Vermächtnis nicht das ist, was er selbst tut.
Sondern das, was durch seine Kinder entsteht. Genau, die theologische Ausrichtung der Genesis ist hier radikal nach vorne gerichtet.
Es geht um dieses alte Versprechen von Land und Nachkommen, das Gott einst Abraham gegeben hat.
Exakt. Der Blick liegt zwingend auf der Zukunft, auf der nächsten Generation. Und in dieser Generation gibt es ein literarisches Detail, das Matthews besonders herausstellt.
Welches?
Das völlige Fehlen von Theophanien.
Warte, also keine brennenden Dornenbüsche oder Engel, die plötzlich im Zelt stehen und direkte Anweisungen geben?
Genau. Gott schweigt quasi. In den Geschichten davor, also bei Abraham oder Isaak, hat sich der Himmel ja gefühlt ständig geöffnet.
Ja, da gab es ständig direkte Kommunikation.
Aber hier operieren die handelnden Personen komplett im Dunkeln. Gott kommuniziert höchstens indirekt durch Träume.
Die dann auch noch von fehlbaren Menschen interpretiert werden müssen.
Richtig. Matthews liest diese Distanz als starkes Signal an den Leser. Es verdeutlicht eine gewisse spirituelle und moralische Distanz der gesamten Familie zu Gott. Sie müssen ohne direkte himmlische Navigation klarkommen.
Und wie sie damit klarkommen, sehen wir direkt an der Hauptfigur. Wenn man den Text unvoreingenommen liest, wirkt der 17-jährige Josef anfangs wie ein unerträglicher Besserwisser.
Ja, er ist ein richtiger Teenager.
Er verpetzt seine Halbbrüder, also die Söhne der Nebenfrauen Bilha und Silpa, beim Vater. Er bringt da einen schlechten Bericht.
Das ist so gar nicht der strahlende, demütige Held, den man erwarten würde.
Überhaupt nicht. Josef verhält sich hier eher wie das nervige, hochbegabte, jüngere Geschwisterkind, das immer alles besser weiß und einen bei den Eltern verpetzt. Warum präsentiert der Text den scheinbaren Helden absichtlich so unsympathisch?
Was hier faszinierend ist, ist, dass diese Fehlerhaftigkeit genau in die Linie von Abraham, Isaak und Jakob passt. Niemand ist perfekt.
Mhm.
Matthews widerspricht da der verbreiteten Tradition, Josef von Beginn an als lupenreine Figur zu lesen. Josef zeigt Stolz und Arroganz. Und genau diese Makelhaftigkeit ist notwendig.
Weil es das rohe Material ist, aus dem Gott dann einen Anführer formen wird.
Absolut. Die spätere Transformation zu dem weisen Mann in Ägypten funktioniert narrativ nur, wenn er ganz unten anfängt.
Das Problem ist nur, dass Jakobs Verhalten wie ein Brandbeschleuniger für diese jugendliche Arroganz wirkt. Jakob, der ja inzwischen Israel heißt, wiederholt einfach die toxischen Muster seines eigenen Vaters Isaak.
Isaak hatte Esau bevorzugt, was die Familie fast zerstört hätte.
Und Jakob bevorzugt nun Josef auf die denkbar öffentlichste Weise, indem er ihm dieses berühmte, reich verzierte Gewand schenkt. Hier wird es wirklich interessant, finde ich.
Ja, in der Kultur des alten Orients müssen wir Kleidung völlig anders bewerten als heute.
Erklär das mal kurz.
Ein solches Gewand, das oft als vielfarbig oder mit langen Ärmeln beschrieben wird, war ein klares Zeichen von Exklusivität. Wer so etwas trug, konnte unmöglich auf dem Feld hart körperlich arbeiten.
Ah, es war also ein Statussymbol.
Ein unmissverständliches Symbol für Herrschaft. Jakob hängt seinem jüngsten Sohn vor den Augen der hart arbeitenden älteren Brüdern faktisch das Symbol der Überlegenheit um.
Das ist im Grunde so, als würde der CEO eines Familienunternehmens seinem 17-jährigen Sohn, der gerade erst als Praktikant angefangen hat, offen die Schlüssel für die Chefetage geben.
Und den teuersten Firmenwagen gleich dazu.
Genau.
Während die älteren Geschwister noch die Böden schrubben müssen. Es ist kein Wunder, dass die Brüder ihn abgrundtief hassen. Warum erkennen diese Patriarchen nicht die verheerenden Muster ihrer eigenen Familiengeschichte?
Weil sie sich in einem ziemlichen moralischen freien Fall befinden. Und als ob das Gewand nicht reicht, erzählt Josef ihnen dann auch noch brühwarm von seinen Träumen.
Oh ja, die Träume. Die sind der finale Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Im ersten Traum verneigen sich die Getreidegaben der Brüder vor seiner Gabe.
Schon ziemlich arrogant.
Und im zweiten Traum verneigen sich Sonne, Mond und 11 Sterne vor ihm, also symbolisch das gesamte Familienoberhaupt inklusive Mutter.
Selbst Jakob weist ihn für diese Dreistigkeit zurecht, behält die Sache aber im Hinterkopf. Bei den Brüdern schlägt die Eifersucht nun in echten Hass um.
Sie nennen ihn nur noch spöttisch, diesen Träumer.
Und dann läuft diese toxische Maschinerie an. Die Brüder weiden die Herden weit weg in Sichem. Jakob schickt Josef hin.
Und hier gibt es ein Detail, das leicht überlesen wird, das Matthäus aber sehr präsent macht. Josef verläuft sich auf den Feldern bei Sichem.
Er irrt da orientierungslos umher.
Richtig. Und plötzlich taucht aus dem Nichts ein namenloser Mann auf, der ihn anspricht und ihm sagt, dass seine Brüder nach Dothan weitergezogen sind. Ohne diesen Mann wäre die gesamte Geschichte hier zu Ende gewesen.
Das wirkt wie ein unglaublicher Zufall.
Aus einer säkularen Perspektive ja, aber Matthäus liest dies im theologischen Kontext als Hinweis auf Gottes verborgene Vorsehung.
Ah, weil Gott ja nicht direkt auftritt, wie wir vorhin gesagt haben.
Genau. Dieser namenlose Mann ist das perfekte Beispiel, wie die göttliche Regie im Verborgenen agiert. Gott lässt dieses Chaos zu, treibt Josef aber unsichtbar auf seine Brüder zu.
Die ihn dann schon aus der Ferne kommen sehen, wahrscheinlich durch dieses unübersehbare Chefgewand.
Und dann beschließen sie, ihn umzubringen.
Was den absoluten Tiefpunkt markiert. Ruben, der Erstgeborene, versucht zwar dazwischen zu gehen, er schlägt vor, ihn in eine trockene Zisterne zu werfen, um ihn später heimlich zu retten.
Das klingt edel. Aber man muss Rubens Vorgeschichte bedenken. Er hatte eine Affäre mit Bilha, einer der Frauen seines Vaters, und seinen Status faktisch verloren.
Diese Rettungsaktion wirkt also eher wie ein politischer Schachzug.
Absolut. Er will etwas gut machen. Aber während Ruben weg ist, hat Juda eine andere Idee.
Eine ziemlich kapitalistische Idee.
Er schlägt vor, aus der Situation Profit zu schlagen und Josef an vorbeiziehende ismailitische Händler zu verkaufen.
Für 20 Silberstücke.
Ja. Die Brüder reduzieren ihr eigenes Blut auf eine Ware.
Und die grausame Ironie dabei ist, sie nehmen das Gewand, das Symbol von Jakobs Bevorzugung, tauchen es in Blut und bringen es dem Vater.
Es wird zur Quelle von Jakobs größten Schmerz. Er will weinend ins Grab hinabsteigen.
Eine unglaubliche Tragödie. Und genau hier, während Josef nach Ägypten gebracht wird, macht die Geschichte scheinbar eine komplette Vollbremsung. Warte mal, das fühlt sich an wie eine völlig andere Seifenoper, die versehentlich in die Josef-Geschichte geschnitten wurde.
Du meinst den Sprung zu Kapitel 38?
Ja, die Kamera blendet scheinbar komplett aus und fokussiert sich plötzlich auf Juda. Warum?
Weil Juda der Schlüssel zur zukünftigen Königsherrschaft ist. Das ist keine Unterbrechung, sondern zeigt den absoluten moralischen Tiefpunkt der Brüder. Juda sondert sich von seinen Brüdern ab.
Er zieht weg und heiratet eine Kananäterin, was ja ein direkter Verstoß gegen das Erbe des Bundes ist.
Ganz genau. Er hat drei Söhne, Er, Onan und Schela. Sein ältester, Er stirbt durch Gottes Hand wegen seiner Bosheit.
Und dann kommt diese Tradition der Leviratsehe ins Spiel, richtig?
Ja, die besagt, dass der jüngere Bruder, also Onan, mit der Witwe Tamar schlafen muss, um Nachkommen für seinen toten Bruder zu zeugen.
Damit die Witwe versorgt ist und das Erbe bleibt.
Richtig. Aber Onan lässt seinen Samen auf den Boden fallen. Er will den Genuss ohne Verantwortung. Das zeigt seine Weigerung, das Familienerbe zu schützen.
Und Gott tötet ihn dafür auch.
Woraufhin Judah Tamar für verflucht hält. Er schickt sie zurück zu ihrem Vater und verweigert ihr den dritten Sohn, Schelah.
Was sie als Witwe komplett schutzlos macht. Sie hat keine Rechte. Nichts.
Und deshalb greift Tamar zu extremen Mitteln. Sie verkleidet sich in Timna als Schreinprostituierte.
Und Judah, dessen Frau in der Zwischenzeit gestorben ist, geht zu ihr. Er erkennt sie nicht einmal.
Er schläft unerkannt mit ihr, ja. Und da er die Bezahlung eine Ziege nicht sofort dabei hat, verlangt Tamar ein Pfand.
Sein persönliches Siegel, seine Schnur und seinen Stab. Das ist im Grunde so, als würde er seinen Ausweis, seine Kreditkarte und sein Handy am Tatort zurücklassen. Das waren unbestreitbare Identifikationsmerkmale in der Antike.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, demonstriert das Judas völligen Verfall. Ihm wird später das Zepter versprochen, aber hier agiert er alles andere als königlich.
Aber dann fliegt das Ganze auf. 3 Monate später wird berichtet, dass Tamar schwanger ist.
Und Judah, voller Doppelmoral, fordert sofort die extremste Strafe. Sie soll lebendig verbrannt werden.
Aber auf dem Weg zur Hinrichtung präsentiert Tamar das Siegel und den Stab. Die Machtverhältnisse kippen augenblicklich, oder?
Total. Judah muss seine Schuld vor allen eingestehen. Er sagt, sie ist gerechter als ich.
Nicht, weil sie moralisch perfekt gehandelt hätte, sondern weil sie sich für das Überleben der Familie einsetzte.
Genau. Während er versagt hat. Er schläft danach auch nie wieder mit ihr.
Und dann bekommt Tamar 2 Zwillinge, Peres und Zerah. Da gibt es auch wieder so eine Unregelmäßigkeit bei der Geburt.
Ja. Zerah streckt die Hand heraus, die Hebamme bindet einen roten Faden darum. Aber er zieht sie zurück und Peres bricht als erster hervor.
Peres heißt ja auch hervorbrechen, richtig?
Exakt. Und genau wie bei Jakob und Esau wirkt Gott durch diese unregelmäßige Geburt. Der Jüngere überholt den Älteren.
Also, was bedeutet das? Alles. Es ist doch absolut verrückt, dass die wichtigste königliche Linie Israels, also die Linie von König David, nicht aus einer reinen Ehe stammt.
Sondern aus Prostitution, Täuschung und einem gebrochenen Versprechen.
Wahnsinn.
Das unterstreicht genau die theologische Aussage der Genesis. Gottes Heilsplan hängt nicht von der moralischen Perfektion der Menschen ab.
Gott nutzt dieses Hervorbrechen von Peres aus dem Chaos, um seine Vorsehung aufrechtzuerhalten.
Ja, die Gnade wirkt buchstäblich durch den moralischen Schmutz hindurch.
Lass uns das mal zusammenfassen. Warum ist das für dich, der jetzt gerade zuhört, wichtig? Diese tiefgehende Analyse zeigt uns, dass diese antiken Texte oft die ungeschönte Wahrheit über unsere menschliche Natur bewahren.
Weder Josef noch Judah waren perfekte Vorbilder.
Sie waren fehlerhafte Menschen, angetrieben von Eifersucht, Gier und Stolz. Dennoch wurde durch ihre chaotischen Handlungen, vom Verrat in Dothan bis zur Täuschung durch Tamar, ein riesiger Plan in Bewegung gesetzt.
Ein Plan, der später das Überleben vieler Völker in einer Hungersnot sichern und die Zukunft einer ganzen Nation formen würde.
Und das bringt mich zu einem letzten Gedanken für heute. Wir verbringen so viel Zeit damit, unsere eigenen Familienfehltritte, beruflichen Rückschläge oder peinlichen Fehler zu vertuschen. Wir denken, sie ruinieren unsere Geschichte.
Wir wollen dieses saubere Instagram-Bild aufrechterhalten.
Richtig. Aber wenn eine der einflussreichsten Traditionen der Weltgeschichte ihre Wurzeln in genau solchen dysfunktionalen, chaotischen und falschen Entscheidungen hat, dann frag dich mal, wie viel von deinem eigenen heutigen Chaos könnte in Wirklichkeit nur das rohe Baumaterial für etwas Außergewöhnliches in der Zukunft sein? Etwas, das du jetzt einfach noch nicht erkennen kannst. Nimm dieses Gedankenexperiment heute mal mit in deinen Tag. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns so tief in dieses Material einzutauchen. Wir hören uns beim nächsten Mal.